Willkommen bei den Bretterwissern. Folge 552. Aufgenommen am 8. April 2025. Heute haben Sonja, Arne und René ein paar Spiele im Podcast-Rucksack. Sonja spricht über die Spiele Ihr seid die Jury und Flowerfield. Arne regt sich über Stoffspielmatten bei Landmarks auf und spielt mit den anderen beiden das Quizspiel Ganz sicher? Und René entdeckt seine Liebe zu Magic, The Gathering wieder. Und was hat das alles mit Severance zu tun? Wir wissen es auch nicht, aber vielleicht findet ihr es ja heraus. Viel Spaß mit der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Ja, hallo, guten Tag.
Der René.
Hallo, mir fehlt das Raumpatrouille Orion Intro. Das brauchen wir wieder.
Wieso? Da ist doch noch was von da.
Ja, aber nicht alles, das ist ja das Wichtigste.
Sonja.
Und Sonja. Die Sonja. Hallöchen.
Aber das hören doch die Hörer sowieso nicht.
Ja, aber ich.
Ja. René, du kannst das gerne vorbereiten für uns alle. Und dann gibst du mir die Datei und dann spiele ich dir das vorne weg.
Warum hast du die denn nicht mehr?
Ja, Festplattenplatz ist rar. Da müssen die CDs drauf.
Genau.
Da müssen die CDs drauf. Ich überlege noch, ob ich die in Lossless oder in Wave-Dateien rippe. Die wären dann schon sehr groß. Egal.
Rippen ist verboten.
Nee, nicht, wenn ich sie habe. Ich hab diese Woche tatsächlich sogar eine neue CD gekauft. Also neu. Ich bin jetzt nicht in den Laden gegangen, aber ich habe mir eine nicht. Also,
die Hörer. Psst, Sonja, was meinst du? Wie lange dauert es, bis er die Nase voll hat und den ganzen Scheiß wieder auf eBay verkauft?
Ja, da.
Um sich eine neue Kamera zu kaufen oder so.
Halt die Fresse. Halt die Fresse. Was meinst du, wenn erstmal die Digitalsteuer die Digitalsteuer-Zoll auf digitale Medien kommt? Dann wird nämlich dein Apple Music-Abo auch nochmal 20% teurer. So. Spotify sitzt zum Glück musst du zu Spotify wechseln, die sitzt in Luxemburg. Das habe ich nämlich heute Abend beim Abendessen nachgeguckt. Das ist eine europäische Firma.
Ja, und geht nicht hier alles über Apple in Irland?
Ja, wahrscheinlich.
Aber haben die sich nicht da schon darauf vorbereitet?
Ja, aber zählt da nicht der Hauptsitz? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Steuern. Ich möchte jetzt nicht über Steuern und Zölle reden. Ich glaube,
du hast damit angefangen.
Nee, du hast damit angefangen.
Nein, du hast CDs gekauft.
Ich habe eine CD gekauft. Ich gucke gerade auf einen Turm von 6 CDs. Morgen kommen noch mehr. Morgen verdreifacht sich das Ganze, der Turm. Ja, für die Hörer, ich versuche mich von Spotify zu lösen und wieder meine alte Musik wieder ranzuschaffen. Bei Kleinanzeigen laufen auch komische Leute rum. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt die CD gebraucht kaufe, die ich halt in den 90ern ja schon mal gekauft habe, die ich ja zwischenzeitlich schon mal verkauft habe, aber dann unterstütze ich ja eigentlich den Künstler nicht mehr, oder?
Mm-mm.
Aber ich kann ja die CD nicht neu. Ich kann ja die CD aber nicht neu kaufen, weil es die ja gar nicht mehr gibt. Ne?
Aber wenn du auf Spotify hörst, unterstützt den Künstler noch.
Das ist richtig. Aber wenn ich 15 Euro für eine CD ausgebe, hat der Künstler mehr davon, als wenn er bei Spotify 0,0001 Cent für einmal anhören kriegt.
Ja, aber nicht, wenn du die CD jetzt aus dem Gebrauchtmarkt holst.
Aber die neue, die jetzt hier liegt. Egal.
Lasst uns zu Brettspielen kommen.
Ach, Sonja. Müssen wir jetzt zu Brettspielen kommen? René bringt mich schon wieder so eine Stimmung. Das endet nicht gut hier heute. Ich habe das schon angekündigt,
Gleich brennt die Hütte.
Nein. Nein, nein, nein.
Lasst uns doch mit einer Frage der Woche starten.
Soll ich meine Frage der Woche abschießen? Genau. Der Sebastian hat uns die geschickt. Das ist was für René, da kann er sich mal auslassen.
Sebastian aus Köln mal mit einer Frage zu Themen bei Brettspielen. Das ist ja schon kompliziert. Zu generisch, also Handeln im Mittelmeerraum, Fantasy oder Pyramiden bauen, ist zu abgegriffen. Naturthemen sind zu austauschbar. IPs sind erstens teurer und zweitens muss man damit was anfangen können. Und wenn es dann zu innovativ wird, dann ist man auch schnell skeptisch. Was wäre es denn eurer Meinung nach im Idealfall?
So, René, was ist denn so Thema? Du bist ja unser Themen-Heini hier.
Ich bin der Themenfritze.
Ja, Fritze.
Otto, was auch immer.
Heini. Oh, Heini ist gestorben, ne?
Onkel Heini ist gestorben, genau.
Heini ist. Sonja, kennst du Onkel Heini?
Nicht bewusst.
Ein Stück Kindheitsgeschichte ist von uns gegangen.
Ja.
Den könnte man Neues aus Uhlenbusch gebracht.
Den könnte man zweimal bei Mega Verpeilt verbrauchen, ne? Einmal Uhlenbusch und den könntest du ja noch die Drombuschs ja auch machen.
Ja.
Eigentlich mein Thema. Egal. Da könnte Sonja redlich durch. Also, René, Themen.
Themen, ja. Ich hatte letztens auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir öfters mal im Clinch liegen. Was ist ein Thema oder was ist ein thematisches Spiel? Und da habe ich nochmal hin und her überlegt, weil wir oft dann sagen, ja, oder ihr sagt, ja, das ist doch thematisch hier voll und ganz viel Thema kommt darüber. Aber ich glaube, was für mich wichtig ist, wichtiger als das eigentliche Setting, wo es sich jetzt handelt, ob es jetzt Handeln im Mittelmeer oder sonstiges, sondern dass ich das Gefühl habe, etwas dort zu machen, was mit dem Thema auch nur also sehr viel zu tun hat und nicht zu abstrakt das Thema nur irgendwas darstellt. Und dass ich das Gefühl habe, ich erlebe da was in dieser thematischen Welt. Ja, und das tue ich halt bei den meisten etwas abstrakteren oder Worker-Placement-Spielen eher weniger.
Ich lese dir nachher mal die Einleitung zu dem einen Spiel vor. Mal gucken, wie gut du das Thema da findest. Das wird sehr lustig. Ich habe es gerade rausgekriegt.
Nein, ich finde, das ist gar nicht wichtig, also an der Stelle, weil natürlich möchte ein Katan möchte nicht thematisch sein. Ne? Natürlich hat es ein Thema in irgendeiner Art und Weise. Ne? Wir besiedeln eine Insel und handeln. Aber dabei geht es ja um dem Spiel gar nicht. Das möchte es ja auch gar nicht simulieren, in Anführungszeichen, sondern es möchte ja ein Spiel sein. Und da konzentriert man sich halt dann auf die Mechanik. Mhm. Während man halt so, wo ich sage, das sind thematische Spiele, wo ich das Gefühl habe, ich tauche in eine Welt ein, ich mache thematische Dinge. Ne? Da habe ich dann eher das Gefühl, da ist es wichtiger für mich. Da ist die Mechanik vielleicht nicht immer so entscheidend.
Würde es dir ausreichen, um beim Thema Catan zu bleiben? Also ich habe gerade das neue Exit Catan gespielt. Und da hatte ich für mich das Gefühl, das ist vor allem für so ein Exit-Spiel verdammt thematisch, weil es diese Catan-Welt so ein bisschen aufbaut und in der Welt von Catan eine Geschichte erzählt, die ich durchaus nachvollziehbar fand. Ist es dann ein thematisches Spiel?
Nee, bei einem Exit jetzt, die finde ich jetzt tatsächlich nicht thematisch. Die haben ein Thema, definitiv. Und das nutzen sie auch, ne? Sei es jetzt, wir sind, weiß nicht, bei Sherlock Holmes oder wir sind helfen den drei Fragezeichen oder sonst. Ne? Die spielen dann in dieser Welt. Ne, und versuchen darüber das Setting zu schaffen, was auch vollkommen okay ist dafür. Aber da habe ich nicht das Gefühl, ich bin in dieser Welt drin. Bei keinem Escape aber. Ne? Also auch zum Beispiel Herr der Ringe, das Exit. Ne? Natürlich werden jetzt einfach die Rätsel um das Thema Herr der Ringe herum konzipiert und gebaut. Und das macht dann auch Sinn in dem Rahmen. Aber ich fühle mich jetzt nicht, als wäre ich einer der Hobbits und versuche irgendwie dem Ring nachzufolgen.
Bei welchem Spiel bist du denn so immersiv unterwegs. So, wenn du jetzt bei dir ins Regal guckst. Okay, das ist jetzt irgendwie 3 Stockwerke unter dir.
Ja, wenn ich jetzt hier ins Regal gucke, was sehe ich da? Nichts.
Pädagogik Level 3.
Genau.
Nein, aber hast du jetzt so ne, bist du bei der Welt von HeroQuest, bist du da thematisch dabei? So, wirst du da immersiv abgeholt?
Ja, da jetzt schon weniger. Das ist aber in Anführungszeichen noch ein sehr altes Spiel, dass das auch gar nicht so rüberbringen konnte.
Mir ist jetzt kein besseres Beispiel eingefallen.
Aber zum Beispiel, wo ich das sehr gut immer konnte, ein bisschen älteres, Time Stories. Mhm. So. Da habe ich mich mit der Welt, da habe ich mich da verbunden gefühlt. Ich habe gedacht, okay, was machen wir jetzt? Was treffe ich für Entscheidungen? Da war ich gefühlt mit dabei. Mhm. Na, und das ist jetzt kein in dem Sinne Dungeon Crawl oder sonstiges, sondern da habe ich das Gefühl gehabt, da holt mich das Spiel ab und zieht mich mit rein und ich versuche Entscheidungen zu treffen oder ich bin überrascht über manche Sachen, wenn dabei eine Geschichte zum Beispiel erzählt wird. Finde ich jetzt immer ganz wichtig. Ja, wenn also vielleicht was Überraschendes passiert. Pandemie, Legacy damals. Das erste. Super. Ja, es waren Überraschungen, die passiert sind. Es war die Geschichte, die vorangetrieben wurde. Ich habe mich gefühlt, also ich habe es so empfunden, ich bewirke irgendwas. Meine Entscheidungen verändern irgendwas oder tun irgendwas. Aber die eigentliche Frage war ja auch nicht jetzt, wie kommt man ins Thema rein, sondern was sind so wirklich thematische Sachen? Und ich glaube, das kann grundsätzlich jedes Fantasy oder sonstiges Thema sein. Ich glaube, es ist die Frage, wie wird es umgesetzt? Wie wird es eingearbeitet? Wie verzahnen sich die Mechaniken mit dem Thema? Ja. Und wenn ich jetzt weiß ich nicht. Ich nehme jetzt mal El Grande. Ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich da versuchen, die Herrschaft zu ergreifen, sondern ich lege halt tatsächlich Klötzchen oder Miepel hin und her. Aber das ist ja auf einem sehr abstrakten Level halt.
Ja, das stimmt wohl.
Na, und das meine ich. Da ist ein Thema da, um das Ganze einzubetten, dass es nicht auf einem kargen Spielplan mit bunten Feldern machst, das könntest du ja genauso machen. Du könntest ja das ganze Thema wegstrippen und einfach bunte Felder machen und sagen, das sind die Regeln, so spielst du.
Ja,
aber es ist
halt
ja schon
abstrakt, ne? Machst halt abstrakt und entfernst das Thema halt ganz. Sagst einfach, wer hat hier die Klötzchen und dann wird hier die Wertung ausgelöst. Das ist ja, so könntest du ja El Grande halt auch aufziehen, ne?
Genau, aber es ist natürlich schöner fürs Auge, ne? Wenn du das an ein Thema anlehnst, wenn du ein Thema drüber ziehst und sagst, so ist es. Und auch da nochmal, ich finde das ja nichts Schlimmes.
Doch, du findest es immer schlimm.
Nein. Das legst du immer gerne in den Mund und ja, möchtest, dass ich das schlimm finde.
Wir müssen hier ein bisschen, ne, ein bisschen mehr edgy sein und ein bisschen mehr Konfrontation, René. Nicht immer nur hier, oh, das finde ich auch nicht so schlimm, sondern du musst einfach sagen, das ist scheiße, wenn das Thema Kacke ist. So.
Na, wenn das Spiel Kacke ist. Dann hilft das Thema halt auch nicht.
Ich habe ja letzte Woche über das Spiel El Paso geredet, ne? Sonja, du hast das ja auch so für dein Auge. So bei dem großen Great Western Trail war es ja so, du hast ja deine Viehherde und läufst halt quasi von unten rechts auf dem Spielplan nach oben links. Mhm. Und bei El Paso rennst du im Kreis. Da habe ich auch gedacht, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, ne? Thematisch. So, ich starte in El Paso, laufe irgendwie durch 2, 3 Gebäude und dann lande ich wieder im El Paso. Hab gedacht, das ist ja auch irgendwie, bei Great Western Trail hat das irgendwie mehr Sinn gemacht. Aber solange das Spiel irgendwie ja noch mechanisch funktioniert, ist ja auch noch, ne? Was bringt dir das beste Thema, wenn die Mechanik kacke ist? Ist ja auch.
Ja.
Aber René, kannst du zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir haben ja auch schon öfter mal über Undaunted geredet. Und Sonja findet das Spiel ja mechanisch ja auch cool. Mhm. Ne, ich finde das ja auch cool. Aber wir haben auch öfter immer so dieses Thema, ja, dieses Zweite Weltkriegs-Setting ist halt irgendwie, stört uns. Oder nicht stören, aber hinterlässt irgendwie ein ungutes Gefühl. Kannst du das verstehen? Ja, ne?
Ja.
Aber es ist ja auch quasi, du schippst ja auch nur irgendwelche Pappmark. Ja, Undaunted hat schon so ein bisschen, ist schon beklemmend, finde ich, wenn man sich da so ein bisschen.
Ja, es hat dann schon, also die Personen haben ja Namen. Und,
genau, ja.
Also ich finde, da schwimmt auf jeden Fall sowas mit, was mir irgendwie ein ungutes Gefühl hinterlässt. Mhm.
Ja.
Ja, da, na, natürlich gibt es auch Themen, die einem unangenehm sind, ne?
Ja.
Das,
ja, oder
weiß ich nicht, du möchtest ja auch kein Spiel haben, ganz abstrus, wo du dich um Krebspatienten kümmern musst.
Naja, oder ihr habt ja mal einmal auch dieses Exit gespielt, dieses 50 Clues, nee, hieß das 50 Clues?
Vor allem die erste Ausgabe.
Genau, aber da habt ihr ja auch gesagt, so, da gibt es halt so eine Stelle, ne, okay, das ist ja nicht thematisch eigentlich, aber es ist ja, hat ja auch schon was bei euch gemacht, ne, dieses... Diese Sache, die da passiert, wir wollen es jetzt ja hier nicht spoilern, aber.
Ja, aber genauso ja, hier bei. Ja, Sonja?
Ich wollte nur noch sagen, als Beispiel, also wenn wir bei solchen Themen sind, The Grizzled ist bei mir, ich finde das Spiel wirklich großartig, aber es ist, hinterlässt wirklich die ganze Zeit über so ein bedrückendes Gefühl.
Ja, das wollte ich auch gerade nennen, ne? Als Beispiel für ein Spiel, was auch ein Thema hat, was relativ aber abstrakt ist, als vom Spielkonzept her, was es aber unglaublich gut schafft, diese bedrückende Stimmung zu erzeugen. Wie auch immer es das schafft, aber das klappt halt. Mhm. Na? Und da finde ich jetzt, da ist das Thema natürlich auch drüber gezogen auf diesen Mechanismus, aber es funktioniert irgendwie zusammen. Und das finde ich dann halt ein.
Nee, das sind aber auch sehr starke Themen, ne, die einen schon irgendwie emotional schon relativ hart angehen, ne? Also so Kriegsthemen. Obwohl, naja, bei Memoir 44 bist du jetzt nicht so invested, ne? Also, das haben wir ja auch schon mal gespielt. Das ist halt einfach, ja, es sind halt Dudes on a Map, so ungefähr, die dir da von rechts an links. Und bei
ja, genau.
The Grizzled oder Undaunted bist du halt näher dran, ne? Da bist du halt, ist der Maßstab wahrscheinlich einfach ein anderer.
Ja, oder ich glaube, wenn du auch bei The Grizzled, weiß ich nicht, wenn du da lustige, bunte Würfel würfeln würdest und irgendwas passiert, ist das halt bei dieser Mechanik dann vielleicht hinderlich. Diese Mechanik bei dem Thema hinderlich dabei, ne? Es sind halt auch einfach manchmal Sachen, die funktionieren und manche Sachen funktionieren halt nicht gut. Ja, und ich denke auch, dass es halt nicht nur so Spiele wie The Grizzled geben kann, wo du danach vollkommen fix und fertig am Tisch sitzt.
Nee, das
und
willst du ja auch gar nicht.
Genau. Also,
klar, möchte man halt mal so ein Erlebnis vielleicht auch haben, aber wir treffen uns auch ja zum Spielen, um vielleicht mal jetzt eine gute Zeit zu haben. Naja, man hat vielleicht da auch eine gute Zeit, oder? Also.
Aber um halt zu sagen, man möchte mal abschalten, man hat halt am Tag genug Mist gesehen und möchte jetzt mal was Angenehmes haben. Genau. Möchte lachen.
Ja, lachen. Soll ich noch mal ein paar alte Sackfragen vorlesen? Ach, ich wollte noch ein Spiel. Scheiße, wo ist das?
Wo habe ich das hingelegt? Verdammt.
Ja, ich gucke gleich noch mal, während jemand anders redet. Schönes Quizspiel heute für euch vorbereitet.
Ja, aber wie gesagt, na, die Frage war ja nochmal zurück da, welche Themen findet ihr interessant oder was wären richtige, gute Themen für euch? Habt ihr da denn da Wünsche?
Ach, ich bin da wirklich sehr klassisch unterwegs, ein schönes Mittelalter-Thema, wenn das halt mit einer Michael-Menzel-Grafik versehen ist, ist man schon mal gut dabei. Also, da ist mir das, ne, dieses Wohlfühl, dieser Wohlfühlfaktor ist manchmal doch irgendwie angenehm, weißt du? Es ist halt so diese klischeeheile Welt manchmal, in die man sich zurückzieht. Ich meine, warum gibt es denn im Moment so viele Naturthemen-Spiele, ne? Man fühlt sich da halt einfach dann mal so rausgeholt aus dem ganzen Scheiß.
Definitiv.
Ich kann gar nicht sagen, was da meine Lieblingsthemen sind. Also ich gucke halt eher auf den Mechanismus und das Thema drumherum ist mir eigentlich relativ egal. Solange es nicht irgendwas mit Cthulhu und dem ganzen Mythos zu tun hat, das schreckt mich halt einfach eher ab. Aber sonst sind mir die Themen relativ egal, tatsächlich.
Ach, ich hab's doch noch gefunden. Ja, aber danke an den, wie hieß er, Sebastian, für die Frage der Woche. Genau. Da können wir, glaube ich, gleich mal, wenn wir gerade bei der WhatsApp-Nummer und sowas sind, da würde ich sagen, bleiben wir gleich mal dabei, ne? Oder? Dass wir jetzt gleich den Aufruf auch noch machen, bevor wir ihn nachher vergessen. Kenn uns doch. Denn es ist wieder soweit. Renés Lieblingsfolge steht an.
Ja.
Er ist schon heiß wie Frittenfett, hat schon alle Spiele des Jahres und alle Blogs schon studiert. Wir wollen natürlich auch wieder rumorakeln. Ich weiß nicht, wie spannend das dies Jahr wird. Das schauen wir mal. Aber natürlich machen wir das ja immer mit eurer Hilfe. Und ihr könnt natürlich gerne dabei sein bei unserem Spiel des Jahres Orakel. Das hat ja die letzten Jahre auch immer ganz gut geklappt. Daher brauchen wir eure Einsendung. Was sind eure Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres Tipps? Wie haben wir es denn sonst immer gemacht? Nennt einfach irgendwie das, was ihr wollt, aber fasst euch kurz. Nein, also haltet euch kurz, sagt vielleicht irgendwie, die drei könnten auf die Nominierungsliste kommen. Und dann schauen wir mal, was dabei
rauskommt. Gerne auch nach Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres.
Genau. Kinder könnt ihr auch.
Kinderspiel lassen wir komplett raus, oder?
Ja.
Also wer sie nennen möchte, darf sie gerne nennen, aber
hast du dich da nicht eingelesen?
Nein.
Warum nicht? Du hast doch jetzt Zugriff zu Kindern.
Das klingt auch vollkommen falsch gerade.
Anni, die sind ja schon so alt, die können ja schon richtige Spiele spielen. Nee, das ist auch falsch. Aber nein.
Da kann ich gleich noch was zu sagen.
Was zu richtigen Kindern?
Zu Kindern und Spielen.
Ja, genau. Also macht da gerne mit. Wir, die Aufnahme haben wir irgendwie Ende April, glaube ich, geplant, ne? Wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Mhm, genau.
Weil das ist dann irgendwie 3 Wochen vor, also irgendwie Einsendeschluss ist, was hatte ich, ich hatte es jetzt reingeschrieben, 27.05., das ist der Sonntag.
Ja, aber ich glaube, 5. wäre zu spät.
27.04., ja. Entschuldigung, 4. April. Also zwischen Ostern und dem 1. Mai irgendwie. Da könnt ihr euch das mal ankreiden und sagt uns einfach, was ihr für irgendwie die Kennerspiel- und Spiel des Jahres Kandidaten hättet. Und Kinderspiel, wenn ihr euch da auskennt. Ist ja auch nicht so verkehrt, oder? Schickt uns da einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht oder halt eine E-Mail oder Discord. WhatsApp ist auf jeden Fall die 0170 5444843. Vielleicht schafft es auch jemand einmal einen Bombast, das nicht zu nennen. Aber mal gucken. Ja. Genau. Guti. Was haben wir denn heute noch vor?
Über Spiele reden, Spieleindrücke.
Mhm. Wer möchte denn anfangen? Eigentlich möchte ich jetzt anfangen. Ich habe nämlich extra das Spiel jetzt aus dem Schrank noch geholt, weil ich... Wir haben ja letztens mal einmal über Alter Sack geredet. Ne? Da habe ich euch ja so ein paar Fragen vorgestellt. Kam ja sehr gut an bei euch.
Mhm.
Kennt ihr das Spiel ganz, ganz sicher? Also mit der... Mit
ich habe auf der Spielwarenmesse davon gehört, mir aber nicht weiter angeschaut.
Hast du es gespielt?
Nein.
Wollt ihr das mal kurz mit mir spielen? Ich habe auch sogar die Brettspielkategorie rausgesucht.
Ich möchte ein Spiel mit dir spielen.
Ich möchte dir ein Spiel mit mir spielen. Also, ich kann dir mal kurz nochmal abholen. Ganz sicher ist halt einfach, da steht drauf, der Trivia-Chat-Spaß für unterwegs. Ist so eine ganz kleine Schachtel, die ist bei Kosmos irgendwie herausgekommen. Wenn ihr mal lustig seid, schaut euch mal bitte bei BoardGameGeek das englische Cover von dem Spiel an. Das heißt nämlich auf Englisch How Dare You. René, mach das mal bitte. Wenn du lachst, hast du verloren. Das Cover auf Englisch ist einfach nur der Knaller. Sagen wir mal so, es ist sehr speziell. Aber auf Deutsch.
Aber mich würde es persönlich mehr ansprechen als das deutsche Cover.
Mit dieser komischen Gans, die da drauf ist. Ich weiß auch nicht, warum da eine Gans drauf ist.
Wahrscheinlich wegen des Titels.
Ja, aber du könntest ja auch, naja, ist ja auch egal. Wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Es ist ein Spiel, wo wieder irgendwelche Quizfragen gestellt werden, so Fragen, die du eigentlich nicht wissen kannst. Und dann geht es darum, der Erste muss halt eine Zahl sagen, es sind halt immer irgendwelche Zahlen. Der Nächste muss diese Zahl entweder erhöhen oder halt anzweifeln. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, dieses Konzept, oder?
Ja.
Und dann darf der Nächste den wieder erhöhen oder und dann wird halt, irgendwann wird angezweifelt und dann wird die Karte halt gelöst und ja. Dann kriegt er die Karte, da sind irgendwie die Gänse drauf mit Punkten. Wir haben das irgendwie ohne Punkte gespielt, weiß auch nicht warum. So. Also auf jeden Fall sind da auf einer Fragenkarte sind 6 Fragen drauf. Sonja, magst du mal eine Zahl zwischen 1 bis 6 sagen?
2.
Die Anzahl aller Straßen in dem Catan-Spiel, also in Catan das Spiel, du müsstest jetzt eine Zahl sagen, was schätzt du? Ich hab die Lösung
24.
Tatsächlich, ich habe die Lösung noch nicht geguckt. René, du müsstest jetzt mehr sagen oder es halt anzweifeln?
28.
Ich würde jetzt noch 32 sagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch nicht geguckt. Sonja, gehst du noch höher wie 32 oder zweifelst du es an?
Ich muss kurz nachdenken.
René?
40.
Zweifle ich an. Ich zweifle es jetzt an und jetzt würde ich einfach nach der Lösung gucken. Da gibt es auch immer so ein bisschen so einen Trivia-Effekt. Gut, dass ich hier so wenig Licht habe. Zählt man die Schiffe der Seefahrererweiterung dazu, sind es 120. Es sind 60. Das heißt, ich habe jetzt falsch angezweifelt, ich würde jetzt diese Karte vor mir ablegen, da sind 2 Gänse drauf, ich hätte 2 Minuspunkte. So funktioniert das Spiel. Am Ende wird geguckt, wie viele Gänse. Also es gibt halt, die Gänse sind da drauf, die haben halt, es gibt halt was mit 4 Gänsen und was mit 2 Gänsen. Also da sind auch stellenweise echt absurde Kategorien. Wollt ihr noch eine? Komm, eine. Ich gucke auch mal, ob ich eine lustige finde. Gewicht eines neugeborenen Fohlens. Comics, guck mal, kennt ihr euch doch alle aus, oder?
Ungemein.
René, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. Nee, ich lese die einfach vor, weil ich die gerade lustig finde. Brauchst du ja. Jetzt nicht. Gewicht von Obelix in Kilogramm.
178. Kilo.
Ich sag 200.
Das zweifle ich an.
So. Obelix ist 1,88 Meter groß und wiegt nur 140. Das heißt, ich hätte schon wieder verkackt.
Tja.
Weil du korrekt angezweifelt hast. So, aber das war jetzt schon wieder eine lustige Frage. Anzahl Seiten in einem üblichen Marvel-Comic-Heft. Also das sind halt Sachen, die du eigentlich nicht wissen kannst. Ne, so ist halt jetzt dieses Spiel. Das ist jetzt, ist okay. Ne? Man kann ein bisschen lachen, manchmal auch staunen. Also wir hatten zum Beispiel auch irgendwie die Frage, wie lange war die längste Schwangerschaft einer Frau? Und wenn dann da irgendwie über ein Jahr rauskommt, denkst du dir auch so, oh fuck, okay. Also man kann da noch ein bisschen was mitnehmen, aber so ist okay, ist eine kleine Schachtel. Die Tochter hat gesagt, sie würde es zur Klassenfahrt gerne mitnehmen. Darf sie denn tun?
Ja.
Aber Sonja, du bist jetzt auch nicht so begeistert, ne?
Ja, ich habe nicht so die Mitspieler für so eine Quizspiele.
Ja, wer?
Und gerade da sind ja aktuell sehr, sehr viele erschienen und da habe ich mir tatsächlich das ein oder andere angeschaut. Ja, aber viele brauche ich einfach nicht, weil ich dafür nicht die entsprechenden Mitspieler habe.
Ja, da ist ja auch quasi gar kein Spiel drumrum, ne? Also bei Schätze, if you can, hast du ja so dieses Sortieren noch so ein bisschen, aber hier ist ja quasi nur Frage vorlesen und gucken.
Ja, aber ich glaube, gerade für so eine Klassenfahrtsrunde unter Jugendlichen ist das genau das Richtige.
Ja, klar. Und es sind halt auch, also, na, Käse, manchmal darf auch eine Kategorie Krieg, die war jetzt nicht so, also kann man natürlich gucken, wenn man sagt, das möchte man jetzt.
Dann überspringt man die und fertig.
Genau. Aber es sind halt wirklich absurde Sachen stellenweise auch drin. Das war ganz okay. Stellenweise ein bisschen Rechtschreibfehler da drauf, hatte ich gesehen. War jetzt irgendwie. Und halt auf jeder Karte sind halt immer 6 Fragen drauf. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Karten da drin sind. Steht das hier irgendwo? Jetzt habe ich es gerade wieder eingepackt. Weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall eine Menge.
60 Karten steht hier drauf.
60 Karten mal 6 Fragen könnt ihr ja auch ausrechnen. Ich kann das jetzt nicht. Ich biete 260. Sonja, gehst du höher? Oder zweifelst du das an? Nein, also das war ganz sicher. Das war so, wir hatten letztes Wochenende hatten wir einen Spieleabend, wo wir nur Kleinkram gespielt hatten. Also das war irgendwie ganz merkwürdig, aber da habe ich noch, kommt noch mehr heute. Aber manchmal hat man es dann auch, ne, dass man sagt so, ach, jetzt wohl keine Lust auf was Größeres, sondern lass mal das und dann das und dann, dass man so 5 verschiedene Spiele an einem Abend spielt. Macht ihr das auch mal oder ist das so? Sonja, bei dir so oder brauchst du immer so ein Hauptgericht, so einen Hauptgang?
Das kommt immer ganz auf die Gruppe an.
Nee, bei uns war es halt so, wir waren irgendwie, haben Samstag was im Garten gemacht, dann haben wir gegrillt und dann sind wir reingegangen und war alle so, ach ja, war, ist jetzt eigentlich so ein cooles Gefühl und so. Und dann wollten wir irgendwie ein bisschen was Leichteres haben. Und das war dann auch ganz, waren dann auch alle zufrieden und so. Ich hab die dann noch gefragt, ich sage, ey, wenn ich dann wieder mit 3 weiteren Spielen angekommen bin, ne, ich habe halt noch so ein paar kleine Spiele hier rumliegen und dann habe ich gesagt, und dann hatte ich sie halt alle gefragt und haben alle ja gesagt und hatten wir einen coolen Abend auf jeden Fall. Aber du musst dich halt immer wieder neue Regeln halt reindenken, ne? Das ist ja dann halt so, okay, jetzt kommt das Spiel, die Regeln, okay, so sind die Regeln jetzt bei dir, ne? Oh, okay. Aber war trotzdem gut. So, davon kommt gleich noch mehr, was wir den Abend gespielt haben.
Soll ich dann mal weitermachen?
Möchtest du. Gerne.
Sehr gerne. Und zwar haben wir am Wochenende Ihr seid die Jury gespielt. Das ist ein Spiel, was bei Kosmos erschienen ist. Das ist aktuell, glaube ich, noch Thalia-exklusiv und bei Kosmos im Shop selbst erhältlich, aber noch nicht so im freien Handel. Und es hat mich sehr an ein Spiel erinnert, über das wir hier auch schon mal gesprochen haben. Und zwar hatte René das damals mitgebracht, Im Namen des Volkes. In der Folge 475.
Ganz schön.
Erinnerst du dich noch?
Ja, leider.
Ja, jetzt haben wir ein ähnliches Spielprinzip bei Kosmos. Also, das heißt irgendwie, ihr seid die Jury. Der Fall heißt 2 Gesichter, ein Schuss. Und es ist wieder ein ähnliches Szenario. Und zwar ist ein Kriminalfall geschehen. Es gibt Tatverdächtige und ein Tatverdächtiger ist nun vor Gericht. Und wir nehmen die Rolle der Jury ein, die sich jetzt verschiedene Zeugenaussagen anhört und dann gemeinsam entscheidet, ob die Person verurteilt werden soll oder freigesprochen wird. Angegeben ist es für 2 bis 5 Personen. Da hatten wir erst hin und her überlegt, ob wir das zu zweit wirklich versuchen wollen, weil wir hatten damals bei Im Namen des Volkes eher das Gefühl, dass 2 da wirklich die schlechteste Spieleranzahl war, weil man zu zweit halt wenig diskutiert.
Das wurde auch mit mehreren nicht besser.
Jetzt dürfen wir uns bei 2 bis 5 Personen versuchen, was zu zweit. Und es ist aber ein bisschen besser umgesetzt, weil man hat nicht alles irgendwie auf Karten stehen, sondern es ist ein, wie Kosmos es selber nennt, ein immersives Audio-Erlebnisspiel. Und es hat mich damit ein bisschen mehr an Echos erinnert. Also ich finde, es ist relativ wenig Spiel, weil man wenig eigene Entscheidungen trifft. Es ist dafür ein wirklich hochwertig produziertes Audioerlebnis. Man wird halt komplett durch das Spiel geführt. Es werden keine Karten gemischt, die Karten sind vorsortiert. Man geht es genau so, wie es gedacht ist, durch einen Kartenstapel durch. Es beginnt halt mit Eröffnungsplädoyers, dann hört man diverse Zeugenaussagen. 3-mal im Spiel, so immer, ich glaube nach 4 Zeugen, die man gehört hat, bekommt man die Möglichkeit, man muss einen Timer stellen, beziehungsweise dieser Timer ist in dieser Kosmos-Erklär-App, steht auch auf der Schachtel drauf, die ist zwingend notwendig, denn die ganzen Audioinhalte werden über die Kosmos-Erklär-App abgespielt. Dann läuft ein Timer, dann bekommt man irgendwie 5, ich glaube später 7 Minuten Zeit zu diskutieren und am Ende soll man ein Urteil fällen. Und also gerade im Vergleich zu Im Namen des Volkes fand ich es viel besser, weil es auf jeden Fall besser produziert ist. Es hat für mich aber trotzdem ein ähnliches Problem. Und es ist einfach, wenn ich vor dieser Entscheidung stehe, ich bin jetzt Teil der Jury und ich muss anhand der Zeugenaussagen, der Beweismittel, die vorliegen, eine Entscheidung treffen, ob ich eine Person verurteile oder nicht. Dann bin ich der Meinung, ich muss wirklich handfeste Beweise haben, die zweifelsfrei belegen, dass die Person es getan hat, um die Person zu verurteilen. Und wenn es nicht vorliegt, würde ich immer zum Ergebnis kommen, im Zweifel für den Angeklagten zum Freispruch. Und auch das Problem habe ich hier. Es wird viel dargestellt. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Also man hat da vielleicht Potenzial zu diskutieren. Wenn man es aber so trocken und nüchtern betrachtet, wie ich das tue und wie wir das beide getan haben, dann kommt man eigentlich nur zu einem Schluss. Deswegen hat sich das Spiel für uns nicht so richtig entfaltet. Aber ich habe mir hinterher gedacht, also bei den Echos ist es ja auch so, dass ich sage, für mich persönlich ist es zu wenig Spiel, es sind zu wenige Entscheidungen, die ich da treffe. Das spiele ich aber gerne nochmal so in Gruppen zu vier, zu sechs, mit Leuten, die weniger spielen, weil das da in der Regel ganz gut ankommt und weil es halt eine tolle Zeit, die man verbringen kann, ein tolles Erlebnis, einfach diese Audioschnipsel anzuhören. Und das könnte ich mir auch hier vorstellen. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist es nichts, weil es gefühlt hört man sich da halt irgendwie eine Stunde lang irgendwelche Audioschnipsel an und am Ende trifft man zwar eine Entscheidung, die aber in meinen Augen relativ vorbestimmt ist. Für mich fühlt es sich eher an wie so eine True-Crime-Serie oder so eine True-Crime-Sendung zu schauen, wo man da auch irgendwie sämtliche Zeugenaussagen bekommt und am Ende hat man da vielleicht noch die Entscheidung. Auch das finde ich hier bei der Jury besser als bei dem Im Namen des Gesetzes, denn hier bekommt man zumindest, also es beruht auf einer wahren Geschichte und man bekommt eine Einordnung, was damals entschieden wurde und wie der Fall damals behandelt wurde. René, hättest du jetzt mehr Lust dazu, wenn du hörst, das ist ein Audio-Erlebnisspiel?
Also das Audio auf jeden Fall. Also ich habe mich gerade noch, ist mir gerade nochmal eingefallen, was ich so schlimm an den, im Namen des Volkes fand. Das war noch nicht mal dieses Spielprinzip, das ist auf Karten, sondern es war tatsächlich einfach dieser Fall. Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war die Situation da so, dass da eine Person war, die einfach von sich dauernd behauptet hat, ja, ich bin schuldig, ich habe es getan. Und man war dauernd als Jury, was ja eigentlich gar nicht der Job der Jury oder das, ja, der Geschworene da ist, das Gegenteil zu beweisen. Ja? Mhm. Weil ich muss das doch gar nicht beweisen. Das muss doch, wenn, dann der Anwalt der Person machen und nicht ich als Jury. Und das hat mich, glaube ich, sehr, sehr gestört, weil der Fall einfach nicht gut war. Ich glaube schon, das hängt immer mit dem Fall ab, habe ich eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ne, gibt es Beweise, die dafür und dagegen sprechen? Da muss ich eine Abwägung machen. Ja, und das hat halt da bei dem Im Namen des Volkes überhaupt nicht funktioniert. Und wenn das jetzt hier auch nicht so gut funktioniert, ist das natürlich wieder schade. Aber da es Audio ist, würde ich das dem eine Chance geben erstmal. Weil ich solche Sachen tatsächlich sehr gern mag, wenn das audiomäßig gut umgesetzt ist. Und du hast halt wirklich dann dieses, okay, du hörst jetzt hier dir den Bericht des Mediziners an oder, weiß nicht, spricht dann auch dann der Anwalt irgendwie oder der Verteidiger?
Genau, man hat einen Anwalt und Verteidiger, die haben auch eigene Stimmen. Also es ist jetzt nicht nur ein Sprecher, der alles, sondern wirklich jede Person wird von einer anderen Person auch gesprochen. Also da hat man wirklich das Gefühl, man könnte jetzt in so einem Gerichtssaal sitzen und hört das von den verschiedenen Personen. Weil sie jetzt ja auch nicht wie irgendwie so in der amerikanischen Sendung irgendwie ins Wort fallen, sondern jeder spricht für sich, dann kommen halt die Zeugenaussagen. Dann gibt es auch noch die Verhörer, also zum Beispiel der Staatsanwalt bringt einen Zeugen mit und dann hat der Verteidiger natürlich die Möglichkeit, den nochmal ins Kreuzverhör zu nehmen. Also das ist schon, und wie gesagt, von der Geschichte her gibt es durchaus zweifelhafte Dinge, auch zweifelhafte Aussagen, wo es Potenzial gibt, darüber zu diskutieren. Nur für mich ist halt so, also diese Entscheidung, als Jury da wirklich eine Entscheidung zu treffen, da brauche ich halt irgendwie zweifelsfreie Beweise. Und wenn ich die nicht habe, ist für mich persönlich die Entscheidung klar. Und dann habe ich immer das Gefühl, gibt es eigentlich auch nichts zu diskutieren. wo ich dann, was ich ja auch bei dem anderen Fall damals gesagt habe, vielleicht, wenn man das zu viert oder fünft spielt, dass dann vielleicht doch nochmal einer mit einer anderen Sichtweise um die Ecke kommt.
Ja.
Also wir haben jedenfalls gemerkt, für uns, also ich will das im Spiel selber gar nicht ankreiden, für uns ist es einfach zu wenig eigene Entscheidung. Wir haben es dann auch mit Krimispielen verglichen, also wo man so ein Batzen Material bekommt. Aber da habe ich ja irgendwie schon noch mehr Entscheidung. Also da ist einmal die Reihenfolge, in der ich die Unterlagen durchsuche. Und da habe ich meiner Meinung nach noch mehr Interpretationsspielraum. Und hier ist es halt dadurch, dass es auch so geführt ist, auch in welcher Reihenfolge man sich die Aussagen anhört. Natürlich ist es schon so gestaffelt, dass man irgendwie in jedem Paket von Aussagen irgendwo ein paar Anhaltspunkte hat, mit denen man diskutieren kann. Also es ist an sich schon gut gemacht von der Idee her. Es ist, glaube ich, einfach nicht unser Spiel.
Ja.
Vielleicht ist es nicht euer Spiel.
Genau, soll im, ich glaube, im Herbst dann im freien Handel verfügbar sein. Und der Autor heißt Jakob Berg.
Und das hieß, ihr seid die Jury.
Ja, also es ist, auf der Kostos-Webseite steht, ihr seid die Jury, Doppelpunkt, zwei Gesichter, ein Schuss. Als Untertitel steht dann auf der Packung noch nach, also das ihr seid, ist ganz klein, dann gibt es groß die Jury und darunter noch Untertitel, fällt euer Urteil.
Auch ein bisschen, ne, die Jury, ne, es gab doch mal ein John Grisham Buch wahrscheinlich, das die Jury hieß. Vielleicht versucht das irgendwie so daran anzuknüpfen oder sowas. Gab doch bestimmt ein John Grisham Buch, was die Jury hieß, oder? Der hatte doch immer diese Gerichts- und Anwaltssachen. Also du bist eher so, aber es ist natürlich, wenn das so ein True Crime ist natürlich auch, naja, ist die True Crime Welle noch, läuft die noch so im Podcast und die Zeit lang war ja True Crime so der heiße Scheiß. Ist das noch ein Thema? Weiß ich nicht. Ich hatte das irgendwie nie abgeholt. Aus dem
Podcast-Bereich weiß ich es auch nicht, aber zumindest es gab jetzt einen Echos-Fall mit irgendwelchen bekannten True Crime-Podcasterinnen. Dann habe ich jetzt gerade von der Spiel doch mir auch ein Spiel mitgenommen, wo auch diese Podcasterinnen da die Sachen einsprechen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das noch so ein Ding ist.
Vielleicht sollten wir auch mal so ein True Crime-Spiel was einsprechen. Kosmos, wir sprechen euch auch um True Crime. Szenario.
Die Bretterwisser lösen ihren ersten Fall.
Die drei Bretterwisser, nee, wie?
Justus. Also die Audios und die Stimmen, das fand ich wirklich alles gelungen. Und es gibt auch extra den Hinweis, dass man sich nicht keine Notizen machen soll, weil man halt wirklich, ne, wenn man in so einem Gerichtssaal ist, dann muss man auch das Gehörte aufnehmen, verarbeiten und hat dann nicht die Möglichkeit, sich allzu viele Notizen zu machen. Es liegen lediglich Zettel dabei, dass man so nach jeder Aussage sich kurz notieren kann, auf so einer Skala mit fünf Werten, wie sehr, für wie schuldig halte ich die Person jetzt, die angeklagt ist oder nicht. Und um zu schauen, wie sich das halt so mit den Aussagen entwickelt. Ja, also von der Sache her, vom Spielmaterial, von den Audioinhalten schon gut gemacht. Aber für mich persönlich zu wenig Spiel, zu wenig eigene Entscheidung, die man trifft.
Ich glaube schon, dass das was für René sein könnte. Dem reicht
ich glaube auch.
Dem reicht auch ein gutes Hörspiel. Der ist schnell zufriedenzustellen.
Genau, ich bin anspruchslos.
Ja.
Hast du denn auch ein Spiel mitgebracht?
Apropos anspruchslos, genau.
Oh je.
Ada hat ja eben so charmant gesagt, ich habe ja Zugriff auf Kinder.
Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine.
Ja,
ich glaube, auf deiner alten Arbeit liefen weniger Kinder rum.
Zum Glück, obwohl manche waren auch nicht reifer. Naja, egal.
Oh je, alte Wunden werden aufgerissen.
Ja, vor allem das Führungspersonal. Oh, aber wie dem auch sei, ich nenne keine Namen. Der Thomas weiß auch so, dass er gemeint ist. Egal.
Ja. Kinder.
Also, Zugriff auf Kinder. Kinder, genau. Und zwar bin ich jetzt in den Genuss gekommen, nach langer, langer, langer Zeit wieder Magic spielen zu können. denn einige Kollegen, Moment, die noch etwas jüngeren Baujahr sind.
Das Magic, also Magic the Gathering.
Magic the Gathering.
Okay.
Wie es die alten Leute sagen. Das Jungvolk sagt ja nur noch Magic.
Ja, deswegen hast du auch im Ablauf nur Magic reingeschrieben. Heute gibt es
genau.
Magic.
Die.
Ja.
Also und zwar einige Kollegen, die noch etwas jünger sind und ja gar nicht so lange aus dem Studium raus sind, die noch da sehr viel Magic gespielt haben, weil Magic wird ja tatsächlich immer noch gespielt. Es ist immer noch ein großer Magnet oder großer Anziehungspunkt für Sammelkartenspieler.
Magic hält wahrscheinlich noch viele Geschäfte noch so stationär am Laufen.
Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall haben da einige Kollegen eine Magic-Runde eröffnet und bringen den Kindern jetzt gerade Magic bei. Und auch ich habe mal wieder Magic gespielt. Wie gesagt, nach langer, langer Zeit. Ich war nie ein sehr aktiver Magic-Spieler. Ich habe Magic mal gespielt, aber das hat sich damals eher ergeben, weil wir hauptsächlich Netrunner gespielt haben. Und in der Location, wo wir es immer gespielt haben, was übrigens ein Imbiss war. Die Älteren werden sich erinnern, was das ist, wo man so reingehen konnte mit Tischen und Stühlen. Dort waren halt nicht nur Netrunner-Spieler, sondern unter anderem auch Magic-Spieler. Und dann hat man sich halt auch mal Magic-Karten geholt und dann auch dann mit denen ein bisschen mitspielen zu können. Deswegen, ich war nie ein exzessiver Magic-Spieler. Ich fand Magic im Gegensatz damals zu Netrunner war einfach gar nichts. Ja, das konnte in dem Sinne nichts. Aber Magic hat einfach jetzt viele Jahre auf dem Buckel, hat schon viele Iterationen ja durch und Veränderungen und alles Mögliche, was ich auch gar nicht alles mitbekommen habe. Aber das Spiel grundsätzlich ist immer noch gleich geblieben. Was sich aber verändert hat, und das ist gerade für Gelegenheitsspieler, auch jetzt so wie mich, also die gelegentlich mal Magic spielen wollen, ganz gut. Es gibt nämlich jetzt diesen sogenannten Commander-Modus.
Wollte ich gerade dich drauf ansprechen, ob du den spielst.
Genau, und den haben wir jetzt, oder den spielen die da, weil, ja, ich kriege das jetzt nur so am Rande mit, das kann sein, dass jetzt nicht alles genau hundertprozentig stimmt, aber dieser Commander-Modus ist ja jetzt so, dass du ja vorgefertigte Decks hast, die du einfach zusammenmischst, also du sagst hier, ich hätte gern dieses Grüne und dieses Rote und jetzt, so wie es da jetzt organisiert ist, hat halt einer die ganzen Decks zusammengestellt und die entsprechend farbig markiert und sagt, hier, das sind Rote, das sind Grüne, das sind Schwarze, such dir zwei aus und hau sie zusammen. Und damit spielst du dann. Na, dann kannst du sagen, ah, ich hätte gern hier Blau, das ist die Wassermagie und weiß ich nicht, Rot, die Feuermagie, die packe ich jetzt zusammen und dann gucke ich mal, was das für ein Deck gibt, ob das lustig ist, ob das Spaß macht, ob das zum Beispiel gut zusammenarbeitet oder nicht gut zusammenarbeitet, die beiden unterschiedlichen Fraktionen. Und dann spielst du da einfach und hast halt keinen Hassel damit, dir irgendwie ein Deck vorher zusammenzustellen oder zu überlegen und so, sondern du setzt dich hin und suchst dir einen Gegner aus und dann wird einfach eine Runde gespielt. Und das macht tatsächlich dann doch wieder, ist deutlich zugänglicher und einfacher. Und gerade mit den Kids, die jetzt damit gar keine Berührungspunkte vorher hatten, ja, die ja dann mal sagen, okay, ich habe jetzt hier mal vielleicht Pokémon gespielt oder Yu-Gi-Oh! Was da auch alles gespielt wird. Also ich werde auch nicht mehr in den Genuss kommen, wahrscheinlich irgendwann mal Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ob ich das dann toll finde oder nicht, wird dahingestellt sein. Aber na, diese Einstiegshürde dadurch, durch diesen Commander-Mechanismus, ist halt sehr, sehr übersichtlich und einfach. Und ja, in Anführungszeichen, der erste Schuss ist gratis.
Naja, diese Magic-Welt ist jetzt ja auch einfach, ich weiß nicht, 30 Jahre alt.
Ja, älter.
Oder, nee, aber nicht. So, auf jeden Fall ist das ja ein riesen, riesen Kartenpool. Ich meine, da sind ja auch welche, die nicht mehr gespielt werden dürfen oder wie auch immer, ne? Also, das ist ja, da einzusteigen, ist ja eine wilde Sache. Also, ich habe ja auch damals Magic gespielt, irgendwie. Ja, vierte Edition war es, also um die vierte Edition war das. Ich glaube, hatte ich jetzt neulich in irgendeinem Podcast auch gehört, da hat auch jemand um die vierte Edition gespielt und, ich habe mir dann immer so, ich spiele gerne irgendwie, wenn ich so Rollenspiel, irgendwie Priester oder irgendwie sowas, so leuchtende Wesen oder irgendwie, ne, immer so was Positives. Habe ich mir mal so ein komplett weißes Deck damals rumgebaut, weil alle irgendwie mal schwarz-rot gespielt haben. Ich mache jetzt mal komplett weiß, mal gucken, ob das funktioniert. War ganz witzig. Aber diese Commander-Sache ist natürlich auch schon spannend, ne? Das ist ja wahrscheinlich so auch dem Markt so ein bisschen angepasst, ne? So wie du sagst, so, ey, diese Magic-Welt ist so riesig. Wo fängt man da an? Oder in,
ja, und vor allen Dingen, wenn du tatsächlich sagst, du möchtest dich nicht großartig mit diesem Deckbau auseinandersetzen, was ja ein ganz eigener Reiz des Spiels einfach ist, ne? Sich hinzusetzen und zu überlegen, welche Karten funktionieren besonders gut. Das finde ich ja zum Beispiel auch bei Marvel Champions so schön. Du hast Heldendecks, die sind erstmal fertig vorbereitet, die sind spielbereit. Mhm. Die sind bestimmt nicht optimal. Da gibt es Leute, die machen da ja 20.000 Stunden investieren, die um die optimalen Kartenkombinationen aus neuen Editionen. Aber du hast die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Iron Man spielen, dann spielst du jetzt Iron Man. Das Deck ist fertig, du kannst loslegen. Das ist einigermaßen gut aufeinander alles abgestimmt und dann spielst du Iron Man. Ja. Und genauso ist jetzt bei diesen Commander-Decks halt auch. Wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt gerne hier rot und blau, dann nimmst du dir einfach zwei Decks, haust die zusammen und spielst los. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Decks jetzt von Wizards vorkonstruiert sind oder ob jetzt einer der Kollegen das schon vorher vorbereitet hat, das weiß ich gar nicht. Aber selbst das macht halt den Einstieg jetzt für so eine lockere Spielerunde, wo einfach mal sagen, oh, wir möchten mal ein bisschen Magic spielen oder ich möchte das mal kennenlernen, ist super angenehm.
Hier steht sogar, hier ist gerade so ein Commander-Deck, Mord in Kalomena. Nee, Hinweise, Spielstellen. Ach, keine Ahnung. Ich guck mir das nicht näher an, weil das. Nee. Sonja haben wir jetzt an Lorcana verloren. René verlieren wir jetzt an Magic.
Nein, jetzt weiß ich zumindest mal, was dahinter steckt, weil, also, wir haben ja so diese Trading-Card-Abende im Brettspieleck. Und da gibt es so eine Liste, da kann man sich immer eintragen, wenn man spielt. Und da steht ganz oft Magic Commander drin oder Modern. Und ich habe immer keine Ahnung, was das für Unterschiede sind. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt zumindest Commander ein bisschen einordnen kann.
Schau es dir doch mal an.
Nee. aber ganz witzige Geschichte, als ich das letzte Mal beim Lokana-Abend da war. Also es ist ja immer Lokana, Altered und Magic meist zusammen an einem Abend. Die haben dann nur verschiedene Ecken in dem Laden, wo gespielt wird. Und auf einmal, ich hatte ein schnelles Spiel, also Partien waren früh vorbei, ich hatte viel Zeit zwischen den Partien und habe einen ehemaligen Arbeitskollegen getroffen. Der war früher Teamleiter, also von einem Job von 10 Jahren, der jetzt wieder angefangen hat, Magic zu spielen durch seinen Sohn. Das war ganz witzig, dass man sich auf diese Art und Weise wieder trifft. Und für den war dann auch das mit dem ganzen Lokana-Zeug ganz überraschend, weil er ist halt irgendwie seit vielen, vielen Jahren bei Magic dabei. Und jetzt, als ich mir sehe, ja, wir sind gerade bei Set 7 bei Lokana, so, ach, das ist ja niedlich. Aber auch da gibt es ja seit heute 2 gebannte Karten, die nicht mehr in offiziellen Turnieren gespielt werden dürfen.
Die Bratpfanne.
Nee, Xaver Hampelmann und die Fortisphäre.
Okay. Sind die zu stark oder kaputt?
Ich kann es selber gar nicht so gut einordnen, aber Ravensburger selbst sagt, dass sie gebannt werden, weil sie mehr vielfältige Strategien haben wollen und da würden diese beiden Karten, die sind wohl auch gerade in vielen Meta-Decks drin, die lassen einen gut Karten nachziehen.
Ja, du kannst das ja überhaupt, also bis ins kleinste Balancen geht ja gar nicht, ne? Es sind ja zu viele Karten und Effekte, die da aufeinander wirken und dann wird halt irgendwas gefunden und dann musst du das halt revoken oder halt bannen oder.
Ja.
Genau, das sagen sie auch. Es wurde, ne, nicht mit Absicht so entworfen, aber man hat jetzt festgestellt, und um das Metagame spannend zu halten, nimmt man sie jetzt halt komplett raus.
Aber wie gesagt, Magic funktioniert immer noch und es ist, hat sich am Spielprinzip an sich, hat sich halt gar nicht viel verändert. Ne? Also
aber ist Magic nicht so, du kannst jetzt einen Counterspell, nee, du machst einen Zauber, dann machst du einen Counterspell, dann kannst du nochmal drauf reagieren. Das ist doch so Flowchart-mäßig irgendwie relativ. Wenn du was,
also das, was ich jetzt da gespielt habe, war sehr, sehr gestreamlined. Natürlich wird es auch immer, das gibt es bei allen Sammelkartenspielen, aber diese unterschiedlichen Zeitfenster, wann darfst du eine Karte spielen, wann darfst du keine spielen, genau. Das hast du bei Marvel Champions hast du das hast du bei den anderen Sachen, das hast du bestimmt, aber auch bei Lokana gibt es bestimmte Zeitpunkte, wann Karten gespielt werden dürfen und wann nicht.
Mhm. Aber ist Magic da nicht bekannt, dass es extra viele Steps hat irgendwie? Ich weiß es nicht mehr genau. Also ist auch egal.
Also ich glaube, dass sie ja schon so gestreamlined mittlerweile haben, dass es wird nicht mehr so sein wie vor 30 Jahren. Ne? Und schön ist ja auch, die haben mittlerweile ja, das haben ja die anderen Spieler auch, da steht ja nicht nur drauf, weiß ich nicht, das Vieh hat Trampeln, sondern da steht auch mal drunter, was bedeutet das denn? Hm, ja, ja. Du hast also die Erklärung dieser Keywords meistens mit auf den Karten drauf.
Ja.
So, dass du dann nicht jedes Mal, da steht Trampeln drauf, da muss ich jetzt nochmal die Anleitung rauskramen, gucken, was das überhaupt bedeutet. Nein, die meisten Fähigkeiten stehen drauf, es sei denn, es ist nicht genügend Platz auf den Karten, aber im Grunde geht das alles.
Ja, Magic ist echt schon krass, also dass es immer noch da ist, ne, also und, ne, wie du sagst, der hat es mit seinem Sohn gespielt, da sind halt schon, ist jetzt schon die zweite Generation, die denn da jetzt irgendwie einsteigt, ne.
Ja.
Könnte ja Yoshi auch mal hier irgendwie Magic beibringen, besser nicht. Besser nicht. Mal gucken, ob ihn das in der Schule irgendwie, ich meine, noch ist Pokémon angesagt, aber da spielen die ja auch nicht wirklich. Aber ob das irgendwann in der Schule für ihn auch nochmal auftaucht, so ein Sammelkartenspiel, bin ich mal gespannt.
Ja, kann gut passieren.
Ja, es kann natürlich, klar kann das passieren. Ne? Also wie gesagt, in der Spieleburg in Göttingen gibt es irgendwie freitags immer noch Magic-Abend.
Ja, wie gesagt, in der Schule haben die es jetzt angefangen, ne? Und infizieren jetzt die Kinder damit.
Ja.
Aber ist das eine gute Entscheidung? Also ich habe gerade jetzt, dadurch, dass ich angefangen habe, Lokana zu spielen, auch schon ein bisschen Gegenwind bekommen von Leuten, die sagen, sowas darf man nicht unterstützen, da kann man doch jetzt nicht anfangen, so einen Mist zu spielen.
Ehrlich?
Wo so eine
alles,
Geldkläber.
Was die Kids von den Handys wegzieht, ist gut.
Ja.
Das ist ein gutes Argument. Weil
das ist das, was du tatsächlich, oder was ich jetzt tatsächlich erlebe, ist, wie sehr die Kinder von diesen Smartphones mittlerweile abhängig sind. Und wirklich abhängig. Die wissen nichts mehr, sich mit sich anzufangen, wenn das Smartphone weg ist.
Ja, wir haben
und sagen jetzt hier, was soll ich denn die Pause übermachen, wenn ich kein Handy habe?
Wir haben jetzt hier den, naja, ich wünschte, wir würden das öfter machen oder konsequenter den smartphonefreien Sonntag eingerichtet. Aber es geht denn für alle.
Ja.
Soweit es sich irgendwie, wenn man irgendwo hinfährt, nehme ich das Handy schon mit, weil Dinge so, weißt du?
Ja.
Aber so im Haus versuchen wir es denn wirklich? Die legen wir dann hier alle ins Büro hier auf den Schreibtisch und dann darf man da vielleicht einmal kurz drauf gucken, wenn man irgendwie eine Nachricht, aber sonst versuchen wir das hier sonntags. Wie gesagt, ich wünschte, wir würden da noch ein bisschen konsequenter sein. Es geht ja auch für uns so, ne? Die Erwachsenen sind ja auch nicht besser.
Ja, eben. Ne? Aber deswegen, ja, das kann in Anführungszeichen teuer werden, aber wenn man die Kinder quasi mit den Karten ausstattet zum Spielen an diesen Tagen in der Mittagspause, ist das, glaube ich,
ja,
auch.
Ja, ich meine, nicht. Du kannst ja auch, gerade bei Magic, kannst du dir ja auch irgendwie zwei Schuhkartons Magic-Karten kaufen für wenig Geld, ne?
Da ist ja, und wie gesagt, alles, was sie von den Smartphones wegzieht, mal für eine Pause, für eine Stunde, ist durchaus sinnvoll.
Also René, demnächst, wie heißt das nächste Set? Wann kommt das? Die kommen irgendwie auch immer, die Sets.
Ja, keine Ahnung. So tief bin ich jetzt da nicht mit eingestiegen.
Warten wir mal ab.
Nee, ich werde auch, ich bin bei den LCGs von Asmodee, bzw. Fantasy Flight dabei, das reicht schon.
Ist genauso teuer.
Ja. Ne, und ich steige ja schon nicht bei Lokana und sonstigen Sachen ein oder auch bei Star Wars bin ich nicht eingestiegen.
So, ich habe ja, so, möchtest du die Rahmendaten nochmal sagen?
Magic, The Gathering für die Älteren.
Wo ist das erschienen?
Wizards of the Coast. Eigentlich noch Wizards.
Aber ist das nicht Hasbro? Naja, ist auch egal. Autor?
Ja, gehört zu Hasbro, aber egal.
So, ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte dich nochmal thematisch, weil wir ja heute ja beim Thema sind. Ne? René schlüpft in die Rollen der Schatzsucherin Montana Bones und ihrem Expeditionsteam. Vor kurzem ist euch eine wertvolle Karte in die Hände gefallen, die euch zu sagenumwobenen Juwelen auf einer geheimnisvollen Insel führen soll. Sofort seid ihr aufgebrochen. Klingt doch gut, oder? Klingt doch nach so einem schönen Suchspiel auf irgendeiner
Stichspiel.
Während sich das Expeditionsteam auf der Suche nach den Schätzen in den Dschungel schlägt, bewacht Montana die Karte im Basislager, denn sie ist sicher, dass ihr ewiger Rivale Laren Croft Wind von der Sache bekommen hat und versuchen wird, an Karte und Schätze zu gelangen. Gut, oder? Bist du dabei?
Ja.
Per Walkie-Talkie, ja, bitte? ich lese das jetzt, ich lese den Rest.
Mit Gehlein-Sprechlein. Mit Gehlein-Sprechlein.
Gehlein-Sprechlein, was?
Walkie-Talkie.
Ich habe die Trommel jetzt hier nicht auf dem Soundboard. es handelt sich um ein Wortspiel.
Ui.
es handelt sich um ein Wortspiel, nämlich das Spiel Landmarks, was mit einer wunderschönen Stoffmatte daherkommt.
Und ihr habt auch die thematische Seite gewählt, habe ich gesehen.
Ja, in der ersten Partie, danach haben wir es umgedreht, weil die thematische Seite einfach auch scheiße ist. Die Stoffmatte hat zwei Seiten. Ihr könnt euch das vorstellen, da ist jetzt so ein Feld drauf. Ich sag mal so, das sieht so ungefähr aus wie so ein Siedler von Catan-Feld. Stellt euch das mal so vor, aus sechs Ecken, ein bisschen größer, aber stellt euch das mal so vor. Wir haben jetzt, Sonja sagte ja, wir haben die thematische Seite gespielt mit Bergen und Flüssen und trockenen Hochebenen. Und was macht man jetzt in diesem Spiel? Ein Spieler, ne, wie gerade hier thematisch schon eingenordet hier, ist der Expeditionsleiter, der bekommt eine Karte von dieser Insel. Auf dieser Karte sind verschiedene Sachen eingezeichnet. Da sind Wasserlöcher eingezeichnet, da sind Schätze eingezeichnet, da sind Fallen eingezeichnet, da sind Flüche eingezeichnet. Ja? Also, und die versucht man halt irgendwie zu erreichen oder zu umschiffen, diese Gebiete. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Auf diesen Spielplan werden drei Wörter hingelegt. Ich habe jetzt hier irgendwie mir meine Karte gegriffen. Da werden so Sechseckplättchen draufgelegt. Auf einem steht halt drauf Auto. Auf einem steht drauf Tag. Und auf dem anderen steht drauf Shampoo. Das ist jetzt hier so ein Setup für irgendwie eine Partie, die man kooperativ spielt. Wenn ich jetzt der Tippgeber bin, muss ich jetzt mir ein Plättchen aus meiner Auslage nehmen oder aus meiner Reserve und halt einen Begriff schreiben, der halt irgendwie mit den anderen zusammenhängt. Das kann jetzt eine Kombination aus zwei Begriffen sein, wenn die halt so nebeneinander liegen oder halt möglich oder ein Einser. Und dann will ich halt versuchen, dass die Gruppe einen bestimmten Weg geht, also ein bestimmtes Feld erreicht. Und ich lege denen das da hin und die Gruppe muss dann halt beraten und überlegen, wo sie jetzt dieses Plättchen hinlegt. Und es ist halt so ein bisschen wie Codenames, weißt du? Einer ist halt so der Tippgeber, der hat halt den Plan und die anderen müssen halt anhand deiner Tipps rausfinden, wo jetzt der Weg hin, wo ich die Gruppe hinführen möchte. Und ich habe das halt gesehen und gelesen und habe gedacht, das ist ja voll cool. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist voll cool. Leider sind meine Mitspieler irgendwie nicht so voll cool gewesen, weil die sich immer falsch die Dinger hingelegt haben. Denn das ist dann halt so, wenn die jetzt irgendwie Auto und Shampoo, könnte man jetzt halt einen Begriff hinlegen, so Waschanlage, wo könnte man halt draufschreiben. Ne, das wäre halt so, denn wüssten die, glaube ich, relativ einfach, wo die hin müssten, also wo jetzt das Plättchen hingelegt wird. Und so hast du halt, nach jeder Runde hast du immer wieder eine andere Kombination und andere Wörter auf dem Spielplan, mit denen du dann wieder agieren musst und so. Das ist cool. Ich habe ja gesagt, es gibt diese Reserve. Du hast halt eine Reserve von 7 Feldern, die du, 7 Plättchen, die du halt von deinem Spielplan aus deiner Reserve nimmst. Und die wird halt weniger. Und irgendwann musst du dann deine Gruppe dazu bringen, ein Wasserlochfeld zu erreichen. Dann wird das wieder aufgefüllt, also das Wasser ist. Wenn sie es schaffen, halt auf so einen Fluch zu gehen, wird halt so, nee, wenn sie auf so eine Falle drauftreten, wird zum Beispiel ein Feld aus meiner Reserve abgelegt. Das heißt, es wird wieder schwieriger und dann musst du halt versuchen, so Schatzfelder zu treffen und am Ende den Ausgang zu finden. Und ich fand das richtig, richtig cool. Das hat mich richtig überrascht und wir waren da echt happy mit. Und dann haben wir es, ne, ich hatte mit Sonja gerade schon im Vorfeldgespräch gesagt, wir haben das gleich 4-mal gespielt, weil jeder der Tippgeber sein musste. Das ist nämlich, du musst überlegen so, wie komme ich jetzt da rum? Dann muss ich da rumlaufen mit der Gruppe und dann setzen die dann halt wieder irgendwie ihr Feld woanders rein und dann denkst du dir so, scheiße, der Plan ging natürlich wieder richtig in die Hose und ja. Also das ist ein richtig cooles Wortspiel mit so einem, Achtung, Anführungszeichen, Thema. Sonja, du hast das auch schon gespielt, ne, hast du gesagt?
Genau, wir haben es einen Abend gespielt, 2 Partien. Ich fand es auch ziemlich cool. Also ich mag Wortspiele und wir haben, bei uns war es aber dann wirklich so, ich habe es ausgepackt, wir gesagt, ja, wir haben hier einen Spielplan, thematische und thematische Seite, alle so, oh, wir nehmen die thematische. Dann lag das da aus und es wurde nochmal geschaut und gesagt so, nee, dreht auch nochmal um. weil man da halt wirklich, ja, besser einschätzen kann, wie viele Felder man hat und auch besser gucken kann, was ist am Rand und so. Also diese, in Anführungszeichen, thematische Seite finde ich da irgendwie ein bisschen überflüssig.
Ja, auf der Rückseite ist halt einfach nur dieser Plan einfach nur einfarbig drauf oder halt zweifarbig. Ich guck gerade mal.
Also das, mehrere Farben, aber dass man halt genau sieht, auf welchem Ring man sich befindet.
Genau, da ist halt einfach nur noch keine Hintergrundgrafik mehr hintergelegt. Auf diese wunderschöne Stoffmatte. Zu dem anderen komme ich vielleicht noch, weiß ich nicht, wie viel Zeit da noch ist. So. Nee, dann lassen wir mal gleich über Stoffmatten reden. Ich muss aber eins sagen, also das Spiel hat mir gut gefallen, aber diese Stoffmatten, die jetzt ja vermehrt irgendwie in Spielen auftauchen, ich weiß nicht, ob das gerade so ein Trend ist, ich hoffe, dieser Trend ebbt ganz schnell ab, weil Stoffmatten sind scheiße. So, denn, ne, Sonja hat ja gerade schon gesagt, oh, die thematische Seite und unthematische Seite, auf Stoffmatten ist der Druck immer scheiße. Er ist immer blass, du erkennst nichts, weiß nicht, was das soll. Dann muss dieser Spielplan da gefaltet reingelegt werden in die Spielschachtel. So wie man das halt von einem Pappschachtel auch kennt, ne? Also, oder von einer Pappspielplan. Man könnte ja sagen, oh, du kannst es ja rollen, du bügelst es einmal und dann rollst es. Ja, geht nicht, weil kein Insert drin ist. Weil ein Insert drin ist, dann legst du halt diesen Spielplan auf deinen Tisch, der ist dann aber durch die Falten natürlich so ein bisschen an den Faltkanten ein wenig erhaben und dann legst du diese Plättchen drauf, die wackeln dann wieder auf dem Spielplan und das ist einfach alles große Scheiße. Ich möchte keine Stoffmatten mehr haben. Macht bitte einen normalen Pappplan, der ist wahrscheinlich umwelttechnisch, weiß ich nicht, da habe ich jetzt keine Erkenntnisse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so ein Stoff auch besser ist, weil umwelttechnisch besser ist. Keine Ahnung. Also, weil wir haben ja da auch noch Hofverrat gespielt und da ist ja noch eine Stoffmatte drin, die ist ja noch schlimmer. Das ist ja die schlimmste von allen. Da rede ich das nächste Mal dann drüber, damit wir hier so eine Stoffmatten-Trilogie haben. So einmal El Paso, scheiß Stoffmatte, Landmarks ist okay, weil du diese Plättchen da drauf legst, einfach okay, groß sind, aber einfach.
Also ich muss auch so, bei Landmarks ist es mir jetzt nicht negativ aufgefallen, wobei ich auch nicht in der Position des Erklärenden war, der dann ja die Dinger drauflegt, aber das sah eigentlich relativ stabil aus.
Ja, weil die halt groß sind, ne? Aber genau. Bei El Paso waren es halt so kleine Marker, die du denn da rumlegst und diese Matte bei Hofverrat kriegst du halt einfach gar nicht gerade. Also, die ja nicht mal irgendeinen großen Zweck erfüllt. Naja, egal, nächste Woche oder übernächste Woche reden wir mal nochmal über Hofverrat, aber Landmarks, bis auf diese Stoffmatte, spiele ich gerne wieder. Also ich fand das echt cool. René, hat dich das jetzt thematisch abgeholt, so das Thema? Oder?
Nein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei uns in der Familie kann ich nicht mit den anderen Assoziationsspiele spielen.
Weil du denkst,
weil ich anscheinend grundsätzlich anders denke als der Rest der Familie.
Ja, aber das ist ja das Schöne denn. Und hier hast du es ja dann so, okay, die legen dann dieses Plättchen da halt hin, dann liegt es halt wo, dann liegt es halt da und dann gibt es dann halt wieder neue Situationen, die sich da entwickeln bei dem Spiel. Das fand ich halt ganz nett. Dass sich denn dieser Spielplan mit den Wörtern so entwickelt. Das fand ich halt echt cool.
Nein, wir haben das zum Beispiel gemerkt bei Similo.
Okay.
Meine Frau und Töchter, die verstehen sich da, die wissen genau, wenn sie was sagen, das und das. Und ich sagte, ah, das ist doch vollkommen klar. So. Und, hä, was willst du da denn? Und hier und da? Nee. Deswegen, ich finde die Spiele gut, ich mag das. Ich mag auch Codenames und sowas alles, aber ich falle da einfach aus dem Raster. Ich denke da anders.
Ich glaube, wer halt das Codenames gut findet, der ist hier bei dem Landmarks echt, dem kann das auch echt gut gefallen. Weil das so ähnlich, ja. ähnliche Punkte triggert, so, ne? Also du hast halt so einer hat den Plan, der muss den anderen Tipps geben. Hier finde ich sogar. Ja, es gibt ein bisschen so ein Downtime-Problem, wenn der Tippgeber halt wieder überlegt, so, ah, jetzt muss ich hier wieder, da hat sich die Gruppe hier bei uns denn unterhalten oder sowas, aber, weil du musst halt überlegen, wo soll die Gruppe langlaufen oder wo möchtest du, dass sie langlaufen und dann das richtige Wort dafür finden. Das ist dann halt, ja, aber dieses Downtime-Problem hat ja Codenames auch so ein bisschen, ne?
Ja, dann vielleicht auch noch ein bisschen darauf achten, dass man die bösen Felder umschifft und Hinweise gibt, die jetzt nicht komplett falsch verstanden werden dürfen.
Genau, und dann legst du halt einen Begriff hin und dann denkt die Gruppe halt was komplett anderes und du denkst so, scheiße, die kommen jetzt auf diesen Tipp, die kommen jetzt dazu, wenn die das da hinlegen, dann haben wir so eine Falle getroffen, nicht so geil. Oder, ja, aber das ist das Spiel. Also als ich der Tippgeber war, sind die nicht sehr weit gekommen. Da sind die relativ schnell verreckt auf der Insel. Aber dann haben wir die nächste Runde gespielt. Ja, Landmarks von Pegasus. Das war echt cool. Autoren kann ich ja auch noch mal. Ich habe sie gerade vor mir liegen. Danilo Valente und Rodrigo Rego. Also ich weiß nicht, ob das gerade so ein bisschen unter dem Radar fliegt oder ob es jetzt gerade erst rausgekommen ist. Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht viel von gehört, aber wie gesagt.
Das ist, glaube ich, erst kürzlich erschienen. Also auf der Spielwarenmesse wurde es noch vorgestellt. Da hieß es, es kommt dann irgendwie im März. Okay. Aber ich muss auch sagen, es ist ein Jahrgang mit sehr, sehr vielen und auch wirklich vielen guten Wortspielen. Da muss man am Ende schauen, wo sich das dann einordnet.
Ja, natürlich die Konkurrenz.
Für schlechte Wortspiele ist ja doch der Arne zuständig.
Gut, so. Hat noch jemand? René hat noch was. Ich streiche ja das eine Spiel, denn sonst rege ich mich nur wieder über eine. Nee, Sonja hat auch noch was.
Ich wollte gerne noch über ein Polyomino-Spiel reden. Soll ich das jetzt tun?
Ja. Oh, ja.
Und zwar über Flowerfield. Das ist bei Horrible Guild erschienen. Ich glaube, eine deutsche Veröffentlichung ist noch nicht geplant oder bekannt gegeben. Das würde ja dann wahrscheinlich bei Heidelberg erscheinen. In Flowerfield haben wir Polyomino-Teile, die wie bei Patchwork im Kreis ausliegen. Und ich habe einen Marker, der vorgibt, an der Stelle sind wir. Und ich darf das nächste Teil kostenlos nehmen. Ich darf auch weitergehen, aber dann muss ich auf jedes Plättchen, was ich überspringe, eine Biene platzieren. Bienen sind hier quasi die Ressourcen. Man beginnt mit 5 Bienen und am Ende jeder Runde, wir spielen 3 Runden, am Ende gibt es immer eine Einkommensphase. Und auf unseren Tableaus sind schon so ein paar Felder vorgedruckt. Es gibt verschiedenfarbige Gebiete und es gibt schon, wie gesagt, auf den Tableaus sind schon Dinge vorgegeben und dann kann ich die überpuzzeln oder ich kann sie umpuzzeln und damit größere Gebiete machen. Also es gibt Gebiete in Gelb, Rot und Blau und dann gibt es noch weiße Gebiete und die roten, gelben und blauen, die möchte ich für Punkte möglichst große Flächen erreichen und diese einzelnen Puzzleteile unterteilen sich dann auch in einzelne Gebiete, die nochmal fett umrandet sind. Also es kann sein, dass auf einem Teil, das ist 3 Felder groß, aber da sind vielleicht 2 solche Gebiete. Und auf manchen Teilen ist Platz für Bienen und wenn ich dann eine Biene in meinem Vorrat habe, kann ich die direkt dort platzieren. Wenn ich jetzt aber schon ein größeres rotes Gebiet habe und da ist schon eine Biene und ich da ein zweites Plättchen mit so einem Bienenfeld reinlege, müsste ich zwei Bienen haben. Eine, die ich reinsetze und eine muss ich bezahlen für die Biene, die schon in diesem Gebiet sitzt. Und so müsste ich halt immer mehr bezahlen, umso mehr Bienen ich ins gleiche Gebiet bringe. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, verschiedene rote Gebiete jetzt zum Beispiel anzufangen und die dann erst später, wenn da schon Bienen drin sind, zu verbinden. Dann wird es halt günstiger. Und die Teile, die zur Auswahl stehen, die werden aus dem Beutel gezogen. Die haben alle so 3 bis 5 oder 6 Felder groß. Und in der Mitte habe ich noch 2 Felder große Plättchen. Da ist auch immer ein Bienenfeld drauf. Die kann ich mir optional, wenn ich jetzt nicht außen herum mir die Plättchen nehmen möchte, kann ich auch ein Plättchen aus der Mitte nehmen, muss dafür aber 2 Bienen in die Mitte bezahlen. Als dritte Option habe ich einfach die Möglichkeit, mir 2 Bienen aus der Mitte zu nehmen. Auch damit kann ich vielleicht das Überspringen ein bisschen rauszögern, weil ich vielleicht die nächsten Plättchen, die in der Auslage bereit liegen, gerade gar nicht haben möchte. Und wenn ich jetzt so ein Plättchen nehme mit einem Bienenfeld, ich habe aber gerade nicht die Möglichkeit, eine Biene zu platzieren, weil ich entweder gar keine Bienen habe oder es nicht bezahlen kann, habe ich auch die Möglichkeit, das später als einzelnen Zug zu machen. Jetzt denkt man anfangs vielleicht so, naja, das ist ja dann aber irgendwie ein verschwendeter Zug, weil ich darf ja auch, wenn ich ein Plättchen mit einem Bienenfeld platziere, sofort eine Biene reinsetzen. Aber auch dadurch kann man so ein bisschen steuern, dass man erstmal die anderen machen lässt und dann vielleicht die Plättchen, die zur Auswahl stehen, mir besser gefallen. Das machen wir, wie gesagt, über 3 Runden. Am Ende einer jeden Runde wird geschaut, auf diesen Tableaus, die wir bekommen, sind Bienenwaben und Spinnennetze. Und da werden einfach gezählt, wie viele Bienenwaben sind zu sehen und die Spinnennetze von abgezogen. Das ist das, was ich an neuen Bienen bekomme. Es gibt auch noch eine vierte Art von Gebieten, das sind weiße Gebiete. Da sind vor allem Bienenwaben drauf, sodass ich die Anzahl dann auch damit erhöhen kann. Bei den weißen Gebieten ist ganz einfach, da bekomme ich einfach für jedes Gebiet in der größten Fläche kriege ich einen Punkt. Also Gebiet ist ja immer das, was so durch fette Linien abgegrenzt ist. Bei den farbigen rechne ich einfach die Anzahl der dick umrandeten Gebiete, multipliziere ich mit der Anzahl der Bienen in diesem Gebiet. Und zusätzlich gibt es dann noch Punkte, wenn ich es geschafft habe, auf meinem Tableau ganze Spalten oder ganze Reihen zu befüllen. Wobei da zählen auch die vorgedruckten farbigen Flächen mit. Also da muss ich nicht unbedingt was drüber puzzeln, sondern einfach, ich muss am Ende vollständig rein auf meinem Spielplan zu sehen haben. Und das macht mir total Spaß. Ich finde es sehr schön gestaltet. Ist natürlich wieder so ein Naturthema. Aber ich mag die Bienen, das sind so kleine Holzmiepel. Die sehen schön aus. Und ich finde es ja relativ strategisch. Dadurch, dass ich eben diese verschiedenen Optionen habe, irgendwie zu beeinflussen, nehme ich jetzt von da oder von dort, schaue ich nochmal, was mache ich mit meinen Bienen, wie haushalte ich mit den Ressourcen. Anfangs will ich vielleicht viele Bienenwaben haben, möglichst die Spinnennetze abdecken. Später werden die Bienen dann wieder uninteressanter, weil ich am Ende des Spiels sind es nur Tiebreaker. Und da muss ich eben schauen, wie kann ich da gut agieren und meinen eigenen Garten möglichst gut bepuzzeln, um da viele Punkte abzugreifen.
Und was macht das jetzt Besonderes?
Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe und da habe ich nicht so richtig eine Lösung. Also das Einzige ist vielleicht, dass es insofern halt ein bisschen strategisch ist, weil ich mehr Optionen habe und halt auch die Möglichkeit habe, durch die Optionen, die ich im Zug habe, zu steuern, wann ich welche Plättchen bekomme. Auf der anderen Seite, gerade bei weniger Personen, ist es halt auch zufälliger, weil diese Plättchen, die gezogen werden, halt zufällig kommen, also sowohl was die farbigen Gebiete angeht, lediglich diese Zweierplättchen in der Mitte, da ist immer vorgegeben, da kommen, glaube ich, von jeder Farbe 3 in einer ganzen Partie ins Spiel, aber bei dem außenrum weiß ich eben nicht, welche Plättchen gezogen werden, was reinkommt. Ich finde es auch, ich weiß nicht, ob es das interessanter macht, für mich ist es eher, ich habe mich häufig darüber geärgert, dass die Plättchen nicht doppelseitig bedruckt sind, das heißt, sie sind nur von einer Seite bedruckt und ich kann sie eben zwar drehen, aber ich kann sie halt nicht umdrehen und dann in verschiedene Richtungen verwenden. Und ganz häufig ist es halt so, okay, dieses Plättchen passt eigentlich super, aber die Farben sind genau falsch herum, sodass es nicht zu meinen Gebieten passt. Es hat coole Momente, aber ich kann nicht so richtig identifizieren, was es das von anderen abheben lässt. Und ich glaube, gerade so zu zweit würde ich wahrscheinlich eher einfach so ein Patchwork greifen. ja, vielleicht einfach aus Gewohnheit oder weil es vielleicht doch noch ein bisschen besser macht, weil ich da irgendwie mehr, ja, da will ich halt einfach möglichst mein Tableau vollpuzzeln, um Minuspunkte zu vermeiden. Hier muss ich halt schon genau schauen, dass ich mich entweder auf die Gebiete konzentriere oder auf die ganzen Zeilen oder Spalten. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen variabler.
Ja, ich bin halt gerade das erste Mal mit diesem Spiel in Verbindung, also in Berührung gekommen. Ne? Ich habe es gerade irgendwie nebenbei angeguckt und denke mir so, ja, ist halt die Bienenmiepel, die Bienenfiguren sind halt ganz nett, so, ne? Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage so, oh ja, das ist jetzt irgendwie so ein Puzzlespiel mit Naturthema. So, oh ja, ich weiß nicht, wie René das jetzt auch anders sieht.
Ich finde einfach hauptsächlich optisch finde ich es für mich ganz schwierig.
Okay, also wegen der Farben, oder?
Ja, ich finde, das ist Geschmackssache. Es schreit mich in Anführungszeichen an von der Buntheit, und da ist unheimlich viel los auf diesen Plättchen, sodass ich das Gefühl habe, kurz davor stehe, ADHS zu bekommen.
Aber es sind ja verschiedene Muster drin, ne, in den Plättchen. Also wegen
ja, eben. Also da ist einiges geboten.
Ja.
Und ja, spricht mich jetzt so auf keiner Ebene wirklich an.
Das ist aber jetzt sehr negativ hier, ne?
Nein, ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ich denke mal, es wird Leute geben, die gerade aufgrund der Optik das total toll finden.
Ja, wie gesagt, diese Bienen sind ja auch niedlich so, die sehen ja ganz witzig aus. Und dann, ja, Naturthema ist halt, ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass Naturthemen Unfug sind, ne? Die macht man ja, weil die halt, du äckst nirgends an, es ist beliebt, ne? Du auch so kleine Bienchen, die kannst du dann auf den Blümchen verteilen da und dann puzzelst du dir was zusammen und das ist ja alles gefällig.
Ja.
Oder ist das gemein? Weiß ich nicht, klingt das zu gemein, aber versteht, was ich meine, ne? Es ist halt.
Ich glaube einfach nur, dass dieses Spiel so in dem Jahr wahrscheinlich keiner mehr von spricht oder kennt.
Ja.
Na, das wird in Anführungszeichen so ein, oh ja, sieht ja niedlich aus und der nächste bitte. Und es wird dann ein paar Leute geben, die das schön finden vom Thema, von der Grafik her, sagen, oh ja, mit so Bienen, das finde ich toll. Aber ich glaube, es wird nicht überdauern.
Ja, es ist ja auch, ne, ich habe so am Anfang gedacht, es sieht ja aus, hier gibt es so bei Botgame Geek so ein Bild, da habe ich gedacht, es sieht ja aus wie Patchwork. So wie die Teils da irgendwie angeordnet sind. Ist das ein Uwe Rosenberg-Spiel, dachte ich denn erst zuerst, ne? Irgendwie wieder eins, Uwe Rosenberg hat einen neuen Verlag wieder irgendwie wem geholfen. Oder irgendwie.
Nee, das hier ist von zwei Lukas, und zwar Luca Bellini und Luca Borsa.
Gucke gerade, ob die irgendwas gemacht haben, was ich.
Und auf jeden Fall, also, wie gesagt, diese Ressourcenmechanik, die ist halt, denke ich, neu für so eine Art Plättchenspiel, dass man da eben überlegen muss, setze ich die Bienen ein, um Plättchen zu überspringen oder hole ich mir die aus der Mitte und wie platziere ich die auf meinem Spielplan, um dann am Ende dadurch Punkte zu machen. Denn ein großes Feld ganz ohne Bienen bringt mir halt gar nichts. Das ist einfach null Punkte wert. Ich brauche die Bienen als Multiplikatoren zu einer Anhäufung von gleichfarbigen Bereichen.
Ja. Gut. René hat noch in unserem Ablauf. Achso, wollen wir noch die Rahmendaten?
Ich hatte ja gerade schon genannt. Luca Berlin und Luca Borsa erschienen bei Horrible Guild. Bisher nicht auf Deutsch verfügbar. Ich habe die englische Version gespielt. Flower Fields.
So, und der René hat dann hier in unserem Ablauf noch drei Fragezeichen.
Genau. Es hat aber nichts mit den drei Fragezeichen zu tun, sondern es hat nichts mit Brettspielen zu tun, deswegen ganz nur am Rande. Aber ich muss einfach drüber sprechen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich habe jetzt das Finale der zweiten Staffel von Severance geguckt.
Ah, das ist jetzt aber schwierig, René, weil wir hatten jetzt letzten Freitag haben wir das Finale der ersten Staffel noch gesehen. Du hast so. Jetzt, nee.
Ich werde nicht spoilern. Also, das ist tatsächlich eine Serie, die man am besten genießen kann, ohne gespoilert zu werden. Das nimmt der Serie ganz, ganz viel. Aber ich kann einfach nur, wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es eine großartige Serie ist.
Sollte ich jetzt, nachdem wir jetzt die erste Staffel beendet haben, sollten wir das weitergucken?
Also ich sage ja, was ist denn dein Gefühl nach der ersten Staffel?
Nein, ich hatte ja vor drei, wann war die erste Staffel? Vor 3 Jahren, glaube ich, ne? Die hatte ich dann,
genau.
Da war ich irgendwann mal krank und dann habe ich die, glaube ich, so, als ich krank war, geguckt. Und jetzt lief ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das anfing, im Februar oder Januar, lief ja die zweite Staffel an, so wochenweise. Und Kerstin meinte, die hat gesagt, die kennt es nicht. Ich sage, eigentlich musst du das gesehen haben, haben wir halt nochmal einen Rewatch jetzt gemacht.
Ja.
Und dann endet ja die erste Staffel auf einen relativ harten Cliffhanger.
Ja.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wir müssen jetzt aber 3 Jahre warten, bis wir weiter gucken. Nein, wir werden die zweite Staffel sicherlich. Aber ich finde auch, dass man das gut, ich finde es schön, wenn man auch mal das Ganze so nicht wirklich so wegbinscht, sondern hier mal eine Woche und dann deine nächste Folge.
Ja, ich mag diesen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus tatsächlich auch sehr gerne, weil du hast was, worauf du hinfiebern kannst, worauf du dich freuen kannst.
Genau, du kannst mal ein paar 2 Tage über eine Folge auch nachdenken.
Ja, und ja, Severance bietet sich gerade zum, das ist das Thema Nachdenken am Lang sehr, sehr an. Also, ich habe schon lange nichts mehr tatsächlich auf dem Niveau gesehen, was dort abgeliefert wurde. Ich hatte eben noch in einem Podcast gehört, der vergleicht es jemand mit dem Twin Peaks der jetzigen Generation.
Ja, das könnte ich auch verstehen, ja.
Und wer Twin Peaks kennt, wird dann sehr relativ hohe Erwartungen wahrscheinlich an. Oder wer Fan von Twin Peaks ist, sagen wir mal so. Es gibt ja auch Leute, die haben Twin Peaks gehasst oder nicht verstanden. Aber wer das gemocht hat, der wird hier einen guten und ebenbürtigen Partner haben.
Sollten wir vielleicht noch mal kurz, wer jetzt von Severance noch nie was gehört hat, mal kurz so ein...
So wie ich zum Beispiel?
Genau. Gib Sonja, mal Sonja so
was weißt du über Severance?
Kurzen Abriss vielleicht. Worum es
ich weiß geht. Gar nichts.
Also, das ist gut. Also, wie Anna schon sagte, es kam vor 3 Jahren, kam so die erste Staffel raus und ich hatte den Trailer auch schon ein paar Mal gesehen und dachte, boah, klingt jetzt nicht so spannend. Weil grundsätzlich kann man so ein bisschen sagen, es geht so ein bisschen um diese Prämisse, was man heute immer hat, diese Work-Life-Balance. Ja, da gibt es eine Firma, die stellt Mitarbeiter an und wenn du dort angestellt bist, kriegst du einen Chip ins Gehirn gepflanzt, der dich quasi in 2 Persönlichkeiten aufteilt. In die Persönlichkeit, die außerhalb lebt, der sogenannte Auti, also außerhalb der Arbeit, und der Inni, der für dich quasi die Arbeit verrichtet und nach 8 Stunden verlässt der Inni die Firma und der Auti übernimmt die Kontrolle über den Körper.
Also Sonja, stell dir vor, du gehst zur Arbeit und du machst dann einmal einen Augenaufschlag und dann bist du mit deiner Arbeit schon fertig. Du weißt halt nicht, was zwischen deinem Arbeitsbeginn und deinem Arbeitsende passiert ist, sondern es ist halt für dich instant wieder Arbeitsende.
Genau, das sind zwei getrennte Persönlichkeiten voneinander, die nichts voneinander wissen, die kennen sich nicht, die können auch nicht miteinander kommunizieren, weil die sind ja einmal geistig getrennt, aber auch physisch getrennt, ne? Weil der eine ist halt in der Firma, da kommt auch kein anderer hin und der andere ist draußen. So, dass die tatsächlich nichts übereinander wissen.
Aber Sonja, ich habe ja gerade gesagt, das klingt ja ganz cool, wenn du nichts von deiner Arbeit. Die andere Seite von dir hat halt jeden Tag Arbeit. Da beginnt der Tag, du gehst quasi in die Tür rein, es beginnt dein Arbeitstag, du gehst aus der Tür raus, beendest deine Arbeit, also stehst vom Schreibtisch auf und in einem Augenblick fängst du dann wieder mit der Arbeit an.
Okay.
Bist aber körperlich erholt,
ja.
Weil dein Auti, natürlich gegessen, geschlafen, alles Mögliche gemacht hat. So, das ist so diese Grundprämisse, mit der das Ganze losgeht. Und ja, dieses Grundthema fand ich am Anfang total langweilig.
What?
Deswegen habe ich.
What? Okay.
Nein, wenn du nur den Trailer siehst und hörst ja, es geht um Work-Life-Balance und du wirst getrennt, du kannst arbeiten gehen.
Ja.
Fand ich das jetzt nicht so, das muss ich mir unbedingt angucken. Wenn man aber anfängt, ja, die Serie sich anzuschauen, wird so nach und nach kommen so Elemente mit da rein, wo du immer wieder denkst, was? Was wollen sie jetzt denn von einem?
Naja, du hast halt
verstehe ich nicht.
Du hast so zwei Erzählstränge. Natürlich hast du den Erzählstrang in der Firma und einen Erzählstrang außerhalb der Firma. Das ist halt, ne? Und dann passieren halt auf beiden Ebenen Dinge.
Genau. Ja, ohne da jetzt irgendwie zu spoilern, sind halt ganz viele Elemente, die dich erstmal verwirrt dastehen lassen und du denkst, okay. Oder bei uns war es auch die ganze Zeit so, du hast ein Gefühl des irgendwas ist merkwürdig. Ne, irgendwas stimmt nicht. Manche verhalten sich sehr merkwürdig. Da sind ganz viele merkwürdige Persönlichkeiten auch. Und du weißt überhaupt nicht, wo geht das Ganze denn überhaupt hin?
Also die Firma hat auch so einen ganz sterilen Look, so einen sterilen, auch ganz technischen. Ja, die sitzen da an Computern, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis. Sie arbeiten an Computern und die sind halt irgendwie jetzt nicht die Computer von heute, sondern irgendwelche komischen Computer.
Also ja, das ist der Look ist Retro,
halt einzigartig, ja, so retromäßig. So.
Retrofuturistischer Look, ne? Wenn du denkst so, oh ja, in den 70ern haben die Leute sich vorgestellt, so sieht die Zukunft mal aus. Genau. Und so ist auch die Optik dieser ganzen Serie so ein bisschen, wobei das dann immer wieder zwischen Inni und Outi, ne, also außerhalb der Firma, innerhalb der Firma, immer wieder bricht. Na, du erkennst sofort, ist es jetzt in der Firma oder ist es außerhalb der Firma? Und auch das ganze Setting, so wo die leben, was die da machen, ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Und das lässt sich mit sehr vielen Fragezeichen zurück. Aber auch einige Fragezeichen werden geklärt, auch in der ersten Staffel schon. Und du denkst immer, okay, aber es gibt trotzdem immer noch weitere Fragen, die sich hier auftun. Okay, die eine Frage wird beantwortet, aber alleine dadurch, dass die Frage beantwortet wird, gehen wieder 20 Türen auf und 20 Stränge gehen weiter in alle Richtungen und du selber fängst an nachzudenken über solche Sachen. Ja? Und auf ganz, ganz vielen Ebenen eine ganz, ganz tolle Serie. Also wenn ihr Apple TV Plus irgendwie umsonst kriegen könnt, neben Ted Lasso schaut euch Severance an.
Ja, man kann das auch kaufen, man kann das auch abonnieren und vielleicht mal einfach 9 € oder 8 €, was es kostet, bezahlen für einen Monat. Geht die Welt auch nicht von unter.
Ja, aber wenn ihr die Gelegenheit mal habt, schaut euch Severance an. Mittlerweile kann man auch Apple TV Plus überall, glaube ich, sich angucken auf allen größeren Plattformen. Ich glaube, Prime hat jetzt auch Apple TV Plus als
Channel. Glaube ich, ja.
Na, also schaut das euch wirklich mal an oder vielleicht die ersten Folgen oder so. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Ich fand, also es hat mich von der ersten Folge zwar schon irgendwie neugierig gemacht, aber es war jetzt noch immer so, na, wir gucken mal, ob wir das weiter gucken. Weil es doch es ist alles anders. Es wird auch ein bisschen anders erzählt, die manchen Sachen. Aber wenn man einmal drin ist, möchte man das gerne auch bis zum Ende gucken.
Ja. Kann ich beipflichten. Also wie gesagt, wir werden da weiter gucken. Aber in langsamer Dosis. Ich glaube, das tut der Serie gut.
Ja, die kann man so wochenweise gut
wahrscheinlich gucken. Kann man es auch wegbingen, das geht wahrscheinlich auch, aber es passt im Moment bei uns nicht so
richtig. Aber ich glaube, was ein großer Bestandteil dieser Serie ist, ist darüber zu sprechen. Ne? Also es macht sehr viel Spaß, das auch zu zweit zu gucken und dann nochmal zu sagen, so okay, was ist jetzt gerade hier passiert? Und was ist das für ein Charakter und warum verhält er sich so? Und
ja, es gab in einer, in der ersten Staffel so, da wusste ich halt von meinem ersten Anschauen so, okay, dieses Ding ist jetzt mit der, also da gibt es denn halt, da passiert denn was? Und ich wusste genau, wann es irgendwie aufgelöst wurde. Ich dachte so, mal gucken, wie Kerstin jetzt reagiert. Ja, haben so die Folge geguckt und ich dann so die ganze Zeit meinen Kopf rüber so, gleich kommt es. Und sie so, what? Okay.
Ja. Und Staffel 2 setzt das halt nahtlos fort und hebt es noch weiter an.
Ja. Wird weitergeguckt. Sonja, bist du jetzt...
Grundsätzlich schon interessiert, aber derzeit kein Apple Plus, von daher muss das auf jeden Fall warten.
Ach, irgendwo gibt es bestimmt wieder 3 Monate kostenlos oder 1 Monat.
Naja, aber die Sache ist ja, wenn man andere Dinge am Laufen hat, also wir versuchen dann immer bei einem momentan gucken wir Paramount Plus, da haben wir jetzt noch ein bisschen was wegzugucken und wenn das abgelaufen ist, dann kann man einfach überlegen, wieder Apple Plus zu abonnieren.
Ja. Ja, Ted Lasso Staffel 4 da ist, ne?
Spätestens dann, genau. Wobei ich noch nicht weiß, ob das wirklich gut wird.
Ich glaube, ich habe, ja, wahrscheinlich wird es gut, aber ich, naja.
Ich wäre zufrieden gewesen, wenn es keine weitere Staffel
genau. hätte. Genau, einfach, ja, man muss genau. Dinge auch mal zu Ende bringen und auch zu Ende lassen. So, man kann noch ein Spin-off oder irgendwie sowas machen, aber das ist ja, naja, egal. Dinge, Dinge können auch ein Ende haben.
Ja,
so wie diese Folge.
So wie diese Folge, genau, das habe ich auch gedacht. Zwei Dumme, ein Gedanke. Gut, wollen wir sagen, machen wir. Das reicht jetzt, ne? Sonst muss ich mich nur wieder Stoffmatten aufregen, das hebe ich, das ist nicht gut für meinen Blutdruck.
Dann lassen wir das besser.
Also.
Aber wir können ja noch mal erinnern, wer beim Nominiertenraten mitmachen möchte, soll gerne was aufnehmen und sich melden.
Genau, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Welches sind eure 3 nominierten Spiele? Kennerspiel, Spiel des Jahres, dies Jahr. WhatsApp 0170 5444 843. Wie gesagt, Einsendeschluss nicht der 27.05., sondern der 27.04. Dann habe ich noch genug Zeit, das irgendwie zusammenzubasteln, noch mal ein bisschen eure Ass rauszuschneiden.
Warum?
Wie ich das machen würde. Nein, da würden wir uns freuen, wenn da wieder irgendwie zahlreiche Personen mitmachen. Vielleicht macht auch der David wieder mit, ne? Damit wir hier unsere Serie fortsetzen. Der fährt bestimmt bald Auto oder sowas.
Mit Sicherheit.
Ja, genau. Vielleicht hören wir von dem auch was. Und dann würde ich sagen, Deckel drauf, ne?
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Zumindest zum Teil.
Ja, genau. Zum Teil.
Genau, ich bin weg.
Ja, hau ab.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.